Stell dir vor, du könntest überall trainieren. Im Hotelzimmer, im Park, in deinem Wohnzimmer, wenn du im Homeoffice arbeitest zwischen zwei Meetings. Ohne Fitnessstudio-Mitgliedschaft, ohne Geräte, ohne Ausreden. Vor 15 Jahren hat ein Buch diese Idee in die Köpfe von Millionen von Menschen gepflanzt und die Art, wie wir über Training denken, für immer verändert. Weltweit über 1 Million verkaufte Exemplare und in Deutschland der erfolgreichste Fitnessratgeber seiner Generation. Das Buch stammt von einem Mann, der nicht nur Hollywood-Stars trainiert hat, sondern Menschen, deren Leben von ihrer Fitness abhing. Die Elite-Soldaten der US Special Operations Forces. Die Namen haben wir alle schon mal gehört, Navy SEALs, Green Berets und die Air Force Special Tactics. Heute ist dieser Mann 49 Jahre alt. Er lebt in Thailand, lernt täglich 2 Stunden Thai und ist nach wie vor in einer körperlichen Verfassung, von der die meisten 20- oder 30-Jährigen nur träumen können. Handstand Push-Ups? Kein Problem. Und jetzt, nach 15 Jahren, erscheint sein Klassiker in einer komplett überarbeiteten Jubiläumsausgabe. Mit einem neuen Anfängerprogramm. Mit Erkenntnissen aus über 3 Jahrzehnten Trainingserfahrung. Und mit einer Botschaft, die heute aus meiner Sicht relevanter ist denn je. Zitat: Fitness ist deine Überlebensfähigkeit. Und die Grundlagen sind das, was du im Leben zuerst gelernt hast. Und das muss auch im Training so sein. Und genau darum geht's in dieser Folge. Wir reden darüber, warum die meisten Menschen beim Training zu viel auf einmal machen und wie du mit weniger mehr erreichst, welche 4 fundamentalen Fähigkeiten dein athletisches Fundament bilden, die du als Kind bereits beherrscht hast, wie du über den Tag verteilt trainierst, ohne je müde zu werden und trotzdem stärker wirst als mit klassischen Workouts und warum dranbleiben wichtiger ist als das perfekte Programm. Und damit freue ich mich riesig, dass er jetzt zum 3. Mal hier im Podcast zu Gast ist und die Jubiläumsausgabe ein schöner Aufhänger ist, quasi back to the roots zu gehen, aber eben mit 15 Jahren mehr Weisheit im Gepäck. Und damit sage ich viel Spaß mit dieser Folge und herzlich willkommen zurück im Podcast, Mark Lauren.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Mark, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Sein liebster alkoholischer Drink ist alkoholfreier Gin. Mark Maslow.
Moin Marc.
Guten Morgen.
Marc, 15 Jahre fit ohne Geräte. Wenn du heute an den jungen Kerl denkst, der damals aus der Spezialeinheit kam und dieses Buch geschrieben hat, was würdest du ihm sagen?
Ich würde da wirklich vorsichtig sein, nicht zu viel verändern, weil das Programm hat anscheinend gut gewirkt zu dieser Zeit. Auf eine sehr praktische Weise würde ich ihm vielleicht sagen, hey, konzentrier dich auf eine Community aufzubauen, Newsletter. Das wäre dann mehr so businessmäßig und marketingmäßig, damit man Kontakt mit den Leuten hat. Fürs Training, ich mache Sachen jetzt komplett anders, als ich damals gemacht habe, aber ich würde das wahrscheinlich nicht ändern.
Das ist bemerkenswert, finde ich. Und du hast auch im Vorwort geschrieben, dass es dir heute noch mehr Spaß macht, Trainingsprogramme zu entwickeln, als damals mit 20. Was hat sich denn verändert heute?
Ich habe viel mehr Erfahrung natürlich und ich kann jetzt auch Programme aufstellen für verschiedene Leute und Fitness-Levels. Das könnte ich wahrscheinlich nicht so gut machen, wie ich das jetzt mache. Als junger Spezialeinheitskerl, da macht man halt alles immer so schwer wie möglich. Und das war ja auch eigentlich mein Job. Ich versuche, Trainingprogramme aufzubauen, wo man gute Ergebnisse bekommt mit einer geringen Energie- und Zeitaufwand und womit man dann hoffentlich auch Spaß hat, damit man dranbleibt. Warum macht es mir mehr Spaß? Also, ich finde es einfach interessant und ich mache das eigentlich auch den ganzen Tag. Meine Routine hier in Thailand ist, wenn Leute mich sehen könnten, was ich durch den Tag mache, die würden vielleicht denken, ich bin ein bisschen verrückt. Ich spiele einfach mit Übungen den ganzen Tag und ich trainiere auch so. Ich habe, glaube ich, letztes Mal ein bisschen davon gesprochen.
Wir verlinken nochmal die beiden anderen Folgen. Gehören auch zu meinen Lieblingsfolgen hier bei Fitness mit Marc. Also auch da Hörempfehlung für alle, die jetzt zuhören. Noch kurz zum Abholen. Marc, du lebst jetzt in Thailand. Du lernst auch täglich die Sprache Thai. Bist verheiratet inzwischen. Vielleicht gibst du uns trotzdem nochmal einen konkreten Einblick. Was bedeutet das denn? Du spielst mit Übungen. Wie sieht dein Alltag jetzt aktuell aus und wie baust du da Fitness konkret ein?
Normalerweise gehe ich zur Thai-Schule, um Thai zu lernen, 2 Stunden am Tag. Das ist dann von 1 Uhr bis 3 Uhr in der Afternoon. Ich mache normalerweise 25 Minuten Meditation. Ich habe natürlich so eine regelmäßige Diät. Meine Frau hilft mir damit. Also jetzt verbringe ich meine Zeit durch den Tag mit Übungen rumzuspielen. Und da mache ich normalerweise mindestens 50, 60 Sätze am Tag. Immer unterschiedliche Sachen probieren, Notizen machen und so Sachen. Also es ist dann halt sehr spezifisch eigentlich. Und so habe ich dann auch öfters für Videoshoots und Fotoshoots trainiert, anstatt so ein Workout 3-4 Mal pro Woche zu machen, auch wenn das vielleicht für ein DVD war. Ich habe einfach die Übungen den ganzen Tag trainiert und geübt und auch gar nicht, dass ich mich ausschöpfe und zu Muskelversagen bringe. Ich lerne halt davon, rumzuspielen. Und weil wenn man die gleiche Sache macht, da kann man jetzt nicht erwarten, dass man irgendetwas Neues lernt. Und ich glaube auch, da kann man schon über Sachen lesen und Studien anschauen und so, aber du musst Sachen ausprobieren. Glücklicherweise habe ich viel Zeit und Motivation, also das mache ich dann.
Das fällt mir auch bei dir auf, wenn ich Videos sehe von dir, wie du Übungen durchführst. Du bist sehr, sehr präzise in der Ausführung, sehr kontrolliert. Auch unter Profis kenne ich wenige, die so präzise sind. Und um auf so ein Niveau zu kommen, braucht man diese Reps, die Praxis. Und was mich interessiert ist, welches Feedback nutzt du? Filmst du dich auch selbst, wenn du deine tägliche Praxis durchführst? Oder machst du das rein über das Gefühl, um festzustellen, habe ich die Übung jetzt sauber ausgeführt?
Ich mache beides. Natürlich habe ich viel Fotoshoots und Videoshoots schon gemacht. Das ist mein Job. Und ich würde sagen, dabei lerne ich immer etwas. Ich merke immer etwas. Mit dem Handy, Aufnahmen, das mache ich ja auch für Social Media öfters. Stell dir vor, du trainierst jetzt, weil du diese Sachen für in einen Kurs oder ein Fotoshoot oder ein Videoshoot vormachen werdest. Und da werden jetzt tausende von Leuten dich anschauen. Dann hast du halt die Motivation, so gut aussehen. Ist auch riesige Wiederholungen. Also ich mache das mein ganzes Leben. In der Spezialeinheit hatte ich ja auch unglaubliche Wiederholungen. Die haben uns damit gequält. Ich glaube auch ein großes Teil, damit diese Sachen gut aussehen, ist jetzt nicht nur die Ausrichtung der Gelenke und alles, es ist die Entspannung, dass du jetzt nicht...
Guter Punkt, ja.
Ja, also da hört man öfters, yeah, you make it look so easy. Aber es ist einfach nur, weil wenn man effizient ist, also wie gesagt, also in der Luftwaffe, in der Spezialeinheit, die haben uns mit diesen Übungen gequält. Und da lernt man sich zu entspannen, so viel wie möglich. Du willst es halt richtig machen, aber so entspannt wie möglich, damit du nicht Energie verschwendest. Und das sieht man in einer Person und das sieht man in Sportlern, wenn sie entspannt sind. Das sieht einfach besser aus.
Das ist eine Sache, an der ich seit einigen Jahren ganz bewusst arbeite in meiner täglichen Praxis, dass ich gerade im Krafttraining, also wenn ich anstrengende Übungen mache, einen Fokus darauf lege, welche Muskeln kann ich entspannen? Und ich finde es bemerkenswert, dass du da ganz bewusst und auch schon lange eben quasi geboren aus deiner Profession damals als Soldat, diese Notwendigkeit, die ja dann auch natürlicherweise entstanden ist, mitgenommen hast jetzt in deine Profession auch als Fitnesscoach.
Ich habe ja auch als junger Mann vor der Luftwaffe Bodybuilding gemacht. Also für mich waren mehr die Vorbilder die Kerle von den 70er Jahren. Arnold Schwarzenegger, Serge Nubre, and their posing was beautiful. Und was man da merkt, die waren immer sehr entspannt. Die haben sehr entspannt ausgesehen. Wie jetzt, wenn man die Bodybuilders anschaut, du siehst, dass sie sich anstrengen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelernt habe, aber jemand hat gesagt, make it look easy. Make it look easy. Ja, und das sieht viel besser aus. Und da habe ich als schon eigentlich damit angefangen, dass man, like, you're hitting these poses and du machst jetzt nicht ein Gesicht, dass es schwer für dich ist. This is easy. Alright. Und das habe ich dann auch weitergelernt in der Luftwaffe, als ich stundenlang täglich gequält wurde. Und dann auch in Thailand mit dem Thai-Boxen. Die Trainers haben einen Spruch und das habe ich jetzt eine lange Zeit nicht mehr gehört. Aber früher haben sie öfters gesagt, Champions are lazy. Und der Grund dafür ist öfters, wenn es zu anderen Aktivitäten kommt, wo es nicht über die spezifischen Fähigkeiten für den Sport geht und es dann geht vielleicht mehr über Krafttraining, Klimmzüge, die haben keinen Bock drauf. Die machen es, aber die werden jetzt nicht halt wirklich reinlegen. Die wollen ihre Energie sparen für das, für was es notwendig ist. Und dann beim Boxen so öfters, das sieht man auch, wenn sie am Kämpfen sind, die sind halt so locker und sparsam mit ihrer Energie, die sind so effizient, die sehen fast fahl aus. Also dann haben sie so einen Spruch, like Champions are lazy, da ist wirklich so eine Verbindung fast mit faul sein und Effizienz und Leistung. Das ist ein Grund, dass wir jetzt nicht immer so viel Energie haben, weil wir würden wahrscheinlich viel unnötige Sachen machen.
Wenn du die letzten 15 Jahre zurückschaust, gibt es da einen Moment, vielleicht eine Begegnung mit einem Leser deines Buches oder eine Nachricht, die du gekriegt hast, die dich besonders berührt hat?
Ja, ich bekomme viele. Ich check meine Comments nicht täglich, aber 2-3 Mal in der Woche und da sind fast immer sehr, sehr gute Comments und natürlich it's very motivating und bedeutenswert zu mir, dass meine Arbeit Leute so hilft, aber da sind viele ältere Leute jetzt, eigentlich auch 50, 70 waren schon ein paar, über 80, die meine Programme benutzen und das finde ich unglaublich. Aber die Geschichte, die wirklich zum Kopf kommt, da war ein junger Kerl, hat mich geschrieben und er musste ins Gefängnis gehen für ein paar Jahre. Aber das war so ein wirklich like hardcore federal prison. Und du darfst vielleicht für 1 oder 2 Stunden mal rausgehen, dann geht's wieder zurück in deine Zelle. Also er war wirklich, he didn't want to be there. Also er hatte halt wirklich schlechte Gedanken. Und da hat er einen Kerl gesehen, der war ganz gut aufgebaut. Hat er ihn gefragt, wie hast du es geschafft, dich so hier aufzubauen? Also es war halt so ein Prison, wo die haben nichts. Die haben jetzt, you can't lift weights and play basketball oder sowas. Kannst vielleicht in die Sonne raus da für eine Stunde pro Tag. Und da hat das Buch, das englische Buch, You Are Your Own Gym, also Fit ohne Geräte. Und es war schon sehr benutzt. Und er hat gesagt, ja, in 2 Wochen gehe ich, du kannst das Buch nehmen. Also hat er ihm das Buch gegeben. Und er hat das dann mit das Buch hat er dann trainiert. Es hat, man hat den ganzen Tag zu trainieren. Er hat sich ganz gut aufgebaut. Und dann hat er auch angefangen, mit anderen Leuten zu trainieren. Normalerweise im Gefängnis, da sind so die Gangs. Da hat man halt die Schwarzen, die Spanier, die Weißen und so weiter. Also und die sind normalerweise separat. Aber da hat er nach einer Zeit, die haben alle angefangen, zusammen zu trainieren. Und they would do Burpees und andere körperliche Übungen und so. Und dann ist er rausgekommen und ist ein Trainer bekommen. Und er hat mir geschrieben, hat Danke gesagt. Ich habe halt wirklich gedacht, that's a really cool story.
Was für eine Story. Wahnsinn.
Ja, das ist, bekomme ich Goosebumps. Also ich bin wirklich froh, dass man so Leute gut beeinflussen kann.
Gibt es noch eine Geschichte, die dir einfällt?
Also eine Geschichte ist da, da habe ich für eine Zeit in der Queen Rania Reha-Klinik gearbeitet. Die Klinik ist mit der Sportuni von Köln verbunden. Also Queen Rania ist ein Reha-Zentrum, die spezialisieren sich, um Kinder mit Cerebral Palsy beizubringen, dass sie gehen. Cerebral Palsy ist ein Nervensystem-Disease, das ganz jung anfängt und man kann sich nicht richtig bewegen. Also was ich da gesehen habe, ist, dass die können nicht seitliche Gewichtsverlagerung gut kontrollieren, weil die nicht Hüftrotation kontrollieren könnten. Wenn du ein Kind oder eine Person siehst, das Cerebral Palsy hat, dann würdest du es erkennen. Die Reha-Klinik, die versuchen, Kinder beizubringen, dass sie gehen. Und die wussten da schon, dass für nur Krafttraining mit Leg Press, Pulldowns und so weiter, es ist gut, aber das ist jetzt nicht genau, was sie brauchen. Und die Professorin hat mir gesagt, ja, wir wissen, dass wir die Kinder mehr für athletische Fähigkeit trainieren müssen, aber wir wissen nicht, wie wir das machen. Weil Leg Presses und solche Sachen funktionieren nicht. da habe ich gesagt, okay, ich arbeite mit euch und baue ein Programm für euch auf. Und das war eigentlich der Anfangspunkt für das Programm, das ich jetzt habe in meiner App, das jetzt Prep-Programm heißt. Prep-Programm. Und da geht es über Gelenkfunktionen in liegende Positionen mit ganz einfachen Übungen und dann Rollen und Übergänge zwischen liegende, kniende und stehende Positionen. Und dann zum Beispiel Übungen in krabbelnde Positionen, wo man halt Gewichtverlagerung lernt und solche ganz einfache Sachen, die du eigentlich für alles benutzt. Für die Geschichte da, ich hatte schon diese Ideen und die haben mir ein Junge gegeben, um mit ihnen zu trainieren für eine Woche. Und anstatt Leg Extensions und solche Sachen, habe ich sehr spezifisch die Sachen beigebracht, dass er braucht, damit er aufstehen kann. Die Clinic, die hatten so eine ganz große Maschine, wo die Kinder hängen da drin, damit sie gehen können. Da habe ich gefragt, können die Kinder sich hoch und runter vom Boden wechseln? Die hat nein gesagt. Da habe ich gesagt, es macht keinen Sinn jetzt. Für mich ist da, glaube ich, eine natürliche, logische Progression und die fängt auf dem Boden an. Und so haben wir es ja als Kinder gelernt. Also in einer rückliegenden Position, da lernst du deine Gelenkfunktion und so, die Wirbelsäule wird stabilisiert, kannst du den Kopf bewegen, irgendwann rollst du dich. Dann hast du deine erste seitliche Gewichtsverlagerung. Ich habe den Junge, weiß nicht mehr, ich glaube, er war vielleicht 8 oder 9, aber dann über 3 Tage habe ich ihm genau beigebracht, was er machen muss, damit er sich von einer rückliegenden Position zu einer bauchliegenden Position rollen kann. Ist ja relativ einfach, wenn man genau weiß, was man machen muss. Und ich habe aus jeder Bewegung einfach eine Übung gemacht und dann haben wir diese Bewegung zusammengestellt und dann könnte er sich zu einer bauchliegenden Position rollen. Dann habe ich ihn Schritt für Schritt beigebracht, wie er sich zu einer krabbelnden Position aufbauen kann. Und danach, am Ende des 3. Tages, könnte er sich zu einer einzelknienden Position aufbauen, von liegend zu einzelkniend. I have goosebumps now. Man hat es in seinen Augen gesehen, also like, the eyes pop. Like, wow. Es ist like wie ein Kind. Wenn man ein Kind hat, das erste Mal, dass sie irgendeine neue Bewegung machen, they're amazed. It's a very powerful, immediate reward. Und von dieser Reward, deswegen wird es auch wiederholt. Weißt du? Und das hat man mit ihnen auch gesehen. Und er ist natürlich 9, aber das war das erste Mal, dass er sich zu so einer aufrechten, einzelknienden Position aufbauen könnte. Und ich weiß nicht, ich habe es halt in seinen Augen gesehen und I was like, don't cry, Mark, don't cry. Oh, Mensch. Ja, also für mich war das sehr speziell.
Ja, was für eine starke Geschichte. Ich sehe das so in dem jetzt auch, wie meine Tochter sich entwickelt. Als sie das erste Mal gehen konnte, als sie das erste Mal stehen konnte, wie stolz sie da ist, wie die Augen leuchten. Und es ist interessant, das ist genau wie du sagst, es ist so ein emotionaler Moment, dass man das in dem Alter jetzt, meine Tochter ist 2 Jahre alt, vielleicht vergisst sie es irgendwann, aber ich erinnere mich zum Beispiel selbst noch an den Moment, wo ich das erste Mal Fahrrad fahren konnte oder wo ich das erste Mal schwimmen konnte. Weißt du, solche Momente sind das und die prägen sich ein und das ist einfach schön. Du sagtest, in wenigen Tagen konntest du das auch vermitteln. Was für ein Geschenk.
Ja, also das sind starke emotionale Belohnungen. Das ist wirklich, was Bewegung und unser Verhalten, dadurch entwickelt es sich. Ja, also ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema, für gutes Training aufzubauen. Man muss halt wirklich wissen, es geht ja über das Verhalten. Alles geht über Verhalten. Und wie unser Verhalten sich entwickelt. Und wenn man das Verhalten sieht, das man sehen will, also like, was soll man da machen? Also wie belohnt man das? Hoffentlich so schnell wie möglich, sofort, mit einer wertvollen Belohnung. Und was bedeutet wertvoll? Also wertvoll ist es emotional wertvoll. Also das ist dann auch ein sehr wichtiger und großer Teil von meinem Programm, besonders mein Anfängersprogramm, wo ich mich auf zum Beispiel die Gelenkfunktionen, die Übergänge konzentriere, weil du wirst jetzt nicht natürlich ein Bodybuilder oder ein Sixpack bekommen, aber die Belohnung merken Leute sehr, sehr schnell. Also die Bewegungsqualität, die Körperhaltung, die Schmerzen gehen weg und die sind ein bisschen mehr entspannt beim Gehen. Es sind sehr starke Belohnungen, die sehr schnell kommen. Und dann wie viel Energie und Zeit man dafür braucht, ist relativ gering. Und deswegen dann auch das Verhalten verändert sich, dass man dranbleibt. Rides. Also ich baue wirklich meine Programme so auf, damit da starke emotionale Belohnungen drin sind, auch durch den Alltag, und dass die Energie und Aufwand so gering wie möglich ist. Und ich glaube, das hat viel mit das Verhalten zu tun, um Gewohnheiten einzubauen. Weil wenn es das Umgekehrte wäre, sehr hart und die Belohnung kommt sehr langsam, und das ist ja öfters das Problem, dann das Verhalten geht weg.
Du sprichst ja auch in deinem Buch, auch in der Jubiläumsausgabe, von 4 fundamentalen Fähigkeiten. Ein paar haben wir jetzt sogar schon angesprochen. Gelenkfunktion, Gewichtsverlagerung haben wir schon angesprochen. Ein bisschen Wirbelsäulenstabilisation und Übergang vom Liegen zum Stehen. Passt ganz gut. Ich würde gerne bevor wir vielleicht darauf zu sprechen kommen, nochmal einen Schritt zurückgehen. Im Vorwort schreibst du, Fitness ist unsere Überlebensfähigkeit. Das klingt erstmal dramatisch, aber was meinst du damit?
Fitness kann man ja auf 3 Teile aufteilen. Bewegung, Ernährung und Erholung. Warum diese 3 Sachen? Warum ist das Fitness? Das sind die 3 Sachen, die du für übers Leben brauchst. Die sind 100% notwendig. Du kannst nicht einen von ihnen wegnehmen. Also Fitness, it's about survival. Fitness ist nicht das Überleben. Fitness ist deine Überlebensfähigkeit. Wie gut du dich an die Welt anpassen kannst, damit du überlebst und dann hoffentlich auch your community und deine Familie into future generations, right? Und das ist ja auch eigentlich die Definition, like the biological Definition von Fitness, right? Es ist jetzt eigentlich gar nicht etwas, das ich jetzt erfunden habe, aber ich benutze es auch um ein logisches Argument aufzubauen, für warum ich meine Programme so aufbaue. Es geht über Überleben, und dann, okay, also dann die nächste Frage ist, wie verbessere ich meine Überlebensfähigkeit so effizient und effektiv wie möglich? Und ich würde sagen, ich konzentriere mich auf die Sachen, die am häufigsten oder immer benutzt werden. Also die fundamentalen, grundlegenden Bewegungen und Aktivitäten, die immer oder fast immer benutzt werden. Wenn ich mich dann auf diese Sachen konzentriere, natürlich, dann verbessere ich alles. Und dann die nächste Frage wäre dann natürlich, okay, was sind diese grundlegenden Sachen? Also was wird immer benutzt? Man könnte von Aufmerksamkeit sprechen, like your attention, das Atmen zu konzentrieren. Aber lassen wir mal das, weil das geht dann fast mehr so in die Meditation-Subjekt rein. Ich fange dann normalerweise mit Gelenkfunktionen an, mit meinen Programm, right? Du benutzt deine Gelenkfunktion für alles. Ja? Du kannst jetzt nichts machen, ohne dass du deine Gelenkfunktion benutzt, außer vielleicht deine Aufmerksamkeit oder dein Atmen zu verändern. Aber ich gehe mal kurz zurück. Also warum ist denn dann eigentlich so Meditation so nutzvoll zu Leute? Weil dann da verbessert man seine Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit zu kontrollieren und dein Atmen zu regulieren und dich einfach mit guter Körperhaltung zu entspannen. Du brauchst das für alles. Das wird für alles benutzt. Also wenn du dich jetzt nicht in eine ganz einfache Situation entspannen kannst und deine Aufmerksamkeit konzentrieren kannst, dann kannst du es bestimmt nicht in eine anstrengende Situation machen. Wir haben Gelenkfunktionen, und dann haben wir Stabilisierung der Wirbelsäule oder deine Körperhaltung. Benutzt ja auch für alles. Also dann wollen wir lernen, dass wir unsere Gelenke, unsere Arme und Beine um eine relativ neutrale Wirbelsäule bewegen können. Ja, und das lernen wir dann auf einer liegenden Position oder liegenden Positionen, wie wir das am Anfang des Lebens gelernt haben. Also wir fangen mit rückliegend an, dann seitliegend und bauchliegend. Und dann hat man die Übergänge zwischen liegend, kniend und stehend. You know, in Europe oder Amerika würden wir vielleicht sagen, ja, aber das mache ich ja eigentlich nie. Ich sitze ja den ganzen Tag im Stuhl.
Ja, oder im Auto.
Oder ich stehe auf. Ja, wir gehen ja niemals zum Boden. Und darin liegen viele von unseren Probleme. Wir verlieren die grundlegende Mobilität und Stabilität und Balance, damit wir ganz einfach hoch und runter vom Boden kommen und dass wir uns bequem auf dem Boden hinsetzen können. You don't have to be a Yogi, aber da braucht man schon ein bisschen Beweglichkeit, damit man sich gemütlich auf den Boden setzen kann. Aber dann in den Übergängen, da hat man ja auch die Gewichtsverlagerung fürs Aufstehen. sag mal, du bist in einer doppelknieende Position und du willst dich jetzt zu einer stehende Position wechseln, was wirst du machen? Du machst einen Schritt nach vorne und dann stehst du auf. Es ist eigentlich ein Ausfallschritt. Und in Ausfallschritte und in alle Schritte hat man Gewichtsverlagerung, seitliche Gewichtsverlagerung. Also dann, das ist das erste Beispiel, wo man lernt, seitliche Gewichtsverlagerung zu kontrollieren. Und das braucht man für alles andere, was man braucht. Wie zum Beispiel das Gehen, das Rennen, das Schmeißen. Alles, was wir machen, da haben wir Gewichtsverlagerung. Also dann, das sind die Sachen, die immer benutzt werden. Und wenn man seine geringe Zeit und Energie benutzt, um diese Sachen zu verbessern, die immer benutzt werden, dann hat das halt ein großes Impact an alles, was du tust. Und das geht zum Überleben zurück. Du hast das am Anfang gelernt und dann könntest du dich halt um dich selber kümmern, weil am Ende des Lebens wirst du das verlieren und dann müssen sich Leute wieder über dich kümmern und dann wirst du sterben.
Also wenn ich an mich selbst denke, ich habe diese Fähigkeiten, von denen du gerade sprichst, viele Jahre nicht bewusst trainiert. Ich habe Krafttraining gemacht und klar, kann man jetzt natürlich sagen, ich habe auch Gewichtsverlagerungen in Krafttraining, Ausfallschritten drin. Es ist aber was anderes, meiner Erfahrung nach, als das, wovon du jetzt sprichst. Ich habe bei mir festgestellt, ich musste das erst wieder auf eine gewisse Art und Weise neu lernen, auch bequem Zeit auf dem Boden zu verbringen, in der Hocke Zeit zu verbringen. Die Hocke ist ja eigentlich eine Ruheposition für einen Menschen. Ich hatte aber festgestellt, das war bei mir so, als ich Anfang 40 war, dass ich gemerkt habe, dass ich finde es sehr anstrengend zu hocken und länger als 5 Minuten zu hocken, wurde dann fast schmerzhaft.
Es ist eine lange Zeit.
Ja, es ist eine lange Zeit und ich meine, guck dir, wahrscheinlich ist es in Thailand auch so, ich habe immer so die Japaner vor Augen, weißt du, die stundenlang, so wie andere auf dem Stuhl sitzen, halt in der Hocke sitzen und natürlich verändert man dann mal die Position. Das war damals eine Challenge von Ido Portal, der hatte diese 30-Minute-Squat-Challenge. Da ging es dann darum, am Tag 30 Minuten zu akkumulieren in der Hocke. Dann habe ich halt Dinge am Handy, weißt du, kann ich dann in der Hocke machen oder Telefonate und so. Und inzwischen ist es so, dass ich das total angenehm empfinde. Ne? Also der Skill kommt auch wieder. Nur wenn ich jetzt sehe, unsere Tochter, die hockt die ganze Zeit. Weißt du, für die ist das völlig normal. Und ich habe festgestellt, auch ich als jemand, der viel Sport macht, auch seinen großen Teil seines Lebens, wenn ich sie nicht trainiere oder bewusst drin habe in meinem Alltag, dann verlerne ich auch diese Basic Skills, von denen du gerade sprichst. Hast du da Erfahrung? Ich glaube, viele, die jetzt zuhören, haben vielleicht auch schon die 40 überschritten. Was verlieren Menschen denn meistens in unserer westlichen Welt als erstes, wenn wir älter werden? Auch dann, wenn wir Krafttraining machen und wie können wir dagegen steuern?
Ich muss da auch mich immer wieder dran erinnern, dass ich diese Sachen immer noch machen muss und Platz dafür machen muss. Und ich merke auch, mich nur zu dehnen zum Beispiel funktioniert auch nicht. Ich muss wirklich spezifisch die Gelenkfunktionen trainieren, wo man ein bisschen Kraft und Mobilität zur gleichen Zeit benutzt. Also die Frage war dann, was verliert man am ersten? Ich würde sagen, also wir sitzen im Stuhl. Oder you're sitting on the sofa, du gehst vom Bett zu deinem Tisch, trinkst deinen Kaffee, zum Auto, zum Büro, nochmal zum Auto und dann zum Sofa wahrscheinlich. Right? Irgendso. Und hoffentlich haben wir Sachen dazwischen, wo man geht oder ein bisschen trainiert, aber du hast stundenlang im Stuhl. Man verliert die Übergänge und Gelenkfunktionen, ganz einfach gesagt. Und eine Sache mit diesem Programm, zum Beispiel das Prep-Programm, ist, da sieht man sehr schnell, was dir fehlt. Weil alles ist halt systematisch trainiert. Und als ich dieses Programm aufgebaut habe, wir hatten eine Checklist von den ganzen Gelenkfunktionen. Die Schultern, die Wirbelsäule, die Hüften, der Becken und so weiter. Und wir haben sicher gemacht, dass wir Übungen für alle Funktionen haben. Deswegen dann, wenn diese Programme benutzt, dann merkt man, da fehlt mir ja diese Bewegung. Zum Beispiel Hüftextension oder innere Rotation auf das rechte Bein fehlt mir auch öfters und so weiter.
Ja, es ist spannend. Ich muss, wenn ich dir zuhöre, immer wieder an ein Zitat denken von einem südamerikanischen Schriftsteller. alles, was wir im Leben bauen, bauen wir auf Sand. Aber wir müssen bauen, als wäre es Stein. Und ich denke, das ist so mit unserer eigenen Bewegungsfähigkeit. Wir bauen und bauen und wenn wir dann aufhören zu bauen, dann versinkt es wieder. Und weißt du, wir verlieren die Fähigkeit wieder. Und ich habe das selbst, dass ich bestimmte Übungen trainiere, bestimmte Fähigkeiten trainiere, dann mache ich es ein Vierteljahr nicht. Und dann denke ich wieder, Mensch, wo ist das hin? Na, auch einzelne Übungen, das dürfen wir, glaube ich, als Menschen akzeptieren. Ich will dir nochmal eine schwierige Frage stellen, Marc. Wenn du jetzt zuhörst und wir sagen, hey, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nehmen wir mal an, du fängst morgen an, genau eine Sache zu trainieren, die für alles andere da draußen die Basis bildet. Was wäre das aus deiner Sicht?
Also ich würde sagen, von einer rückliegenden Position, dich hoch und runter zu einer stehenden Position zu wechseln. Immer wieder. Und das könnte man auch von verschiedenen sitzenden Positionen auf dem Boden machen. Einfach hoch und runter von Boden. Ich glaube, wenn jemand das machen würde, von verschiedenen sitzenden Positionen auf dem Boden und verschiedenen liegenden Positionen auf dem Boden und auch kroppende Positionen auf dem Boden, einfach hoch und runter zu stehen und stehen auf ein Bein vielleicht, wo man ein Knie hochzieht, dann das würde schon ganz gut die Mobilität, Kraft und Balance aufbauen. Du würdest da schon viel athletischer.
Das ist schön. Das ist auch etwas, was jeder von uns, glaube ich, jeden Tag in seinen Alltag einbauen kann.
Zum Beispiel, anstatt auf dem Sofa zu sitzen, wenn man Fernsehen schaut, auf dem Boden sitzen, vor der Couch. Du kannst ja deinen Rücken gegen die Couch setzen. In Thailand ist das relativ normal. Die Thailänder öfters setzen sich nicht auf die Couch, die setzen sich nur, wenn sie auf der Couch sind, dann legen sie sich auf der Couch. Aber wenn sie sitzen, dann sitzen sie auf dem Boden vor der Couch. Und die benutzt dann die Couch fürs Rücken. Aber da sind deine Beine ja schon in einer besseren Position, wo man ein bisschen mehr Beweglichkeit braucht. Und da kann man die Position verändern, wo man die Beine auf die Seite haben oder so, like Indian Sit oder dann auf der anderen Seite, like Z-Sit oder so in einer tiefe Kniebeugeposition und dauerhaft einfach diese Position verändern. Das mache ich auch öfters und dann eventuell fange ich mich automatisch an, mich auch zu dehnen. Nur öfters dann, like I just start stretching, grab my toes, weißt du, und so. Und ganz, ganz locker. Und ich mache das auch ganz gern mit Hörbüchern. Ich finde halt irgendetwas, das mich interessiert. Jetzt bin ich so in der Phase, wo ich The History of Zentral- und Südamerika mit den Spaniern, als sie zuerst da hingekommen sind. Ach, krasse Sachen. Also das erste Mal, wo sie da durch den so ein Schiff durch the Amazon River genommen haben, mit Pizarro und alles, und Aztecs. Ja, also, und dann, ich dehne mich halt zur gleichen Zeit.
Spannend, ja. Das ist schön. Sag mal, wenn du so gerne Hörbücher hörst, mir geht's auch so, vielleicht auch vielen, die zuhören, hast du einen Tipp? Also, wenn du die letzten 12 Monate zurückdenkst, ein Buch, was dir direkt einfällt, was du empfehlen kannst.
Ja, also wie gesagt, also zur letzten Zeit bin ich auf so ein Spanish Conquistador Kick und ich habe wirklich Conquistador Voices, the Spanish Conquest of the Americas war ganz interessant, A Land So Strange und River of Darkness war auch ganz gut. Das war halt dann das erste Mal, dass so die Conquistadors das ganze Amazon River runtergegangen sind. Also diese Geschichten sind wirklich unglaublich, finde ich. Also it's crazy.
Ich werde sie verlinken in den Shownotes. Ich habe jetzt auch gerade hier dieses Buch hier offen, Conquistador Voices. Das sind englische Bücher, ne? Für die jetzt zuhören. Vielleicht gibt es für das eine oder andere auch was Deutsches. Also auf jeden Fall vielen Dank für den Impuls, Marc. Für mich auch sehr spannend. Ich würde ganz gerne nochmal zurück zur Jubiläumsausgabe von Fit ohne Geräte kommen. Eine der größten Neuerungen ist ja das neue Anfängerprogramm. Das war vorher nicht drin. Warum hast du das hinzugefügt? Was hat da bisher gefehlt?
Ja, also wie gesagt, als ich das Buch zuerst geschrieben habe, war ich ein junger, straffer Kerl aus der Spezialeinheit. Und was für mich das Basic-Programm war, ist für viele Leute einfach zu viel. Ich bin fast jetzt 49, also ich habe viel gelernt, also was da notwendig ist. Und ich glaube, das, was Leute brauchen, um eine gute langfristige Fitness-Journey zu haben, ist ein gutes Anfangspunkt. Also da habe ich ein sehr einfaches Programm, ein nutzvolles Programm kreiert, wo das auch einfach zu benutzen ist. Also die älteren Programme in Fit ohne Geräte sind sehr gut, aber da braucht man halt auch das mehr Lernen, weil man hat unterschiedliche Workouts, man hat pro Workout hat man mehr Übungen, also da muss man mehr die Seiten drehen und das lesen und dann das lesen und das lesen. Ich habe das Programm, das neue Programm für Anfänger nicht nur einfach gemacht, aber ich habe es auch so aufgebaut, dass man hat nie mehr als 3 Übungen und die 3 Übungen sind dann genau auf der gleichen Seite oder die 2 Seiten da, the fold, und es ist das gleiche Workout-Template. Also es ist einfach, nutzvoll und man braucht nicht viel Zeit dafür.
Jetzt stell dir vor, jemand hört uns zu und sagt, boah, ich habe 15 Minuten am Tag, habe ich, mehr nicht. Ich habe auch wenig Platz und ich habe keine Geräte. Was sollte diese Person ab morgen tun?
Subscribe to marklauren.com. Also,
völlig.
Naja, also that's my specialty. Also das ist, was ich mache eigentlich. Und die Sache ist halt auch, was viele Leute nicht verstehen, und das ist sehr wichtig, als Anfänger braucht man sehr wenig Stress, um Fortschritte zu machen. Du brauchst nicht für eine Stunde oder 2 Stunden oder 30 Minuten trainieren. Eigentlich auch 20 Minuten, da hast du unglaublich Muskelkater. Also mit meinem Anfängersprogramm, das Prep-Programm oder Pre-Prep, wie gesagt, da fängst du halt in liegende Positionen an und machst ganz einfache Gelenkfunktionen, Übungen. Da brauchst du jetzt nicht mehr als, sagen wir mal, 15 Minuten. Wirklich. Und da brauchst du nur ein bisschen Bodenplatz. Am nächsten Tag, vielleicht spürst du da ein bisschen etwas, aber du bist schon wieder bereit, ein bisschen mehr zu machen. Und natürlich, das ist dann nur, um die Basis da aufzubauen, damit du ganz sicher die Stresstoleranz und Arbeitsfähigkeit aufbaust, um die härtere Workouts zu machen, womit du dann wirklich mehr so Muskel aufbauen kannst. Aber da habe ich auch für Leute mit geringer Zeit 9 Minuten Workouts. Das sind halt dann 3 Übungen. Da hat man 1 Minute pro Übung. Man macht 3 Runden. Also 3 mal 3 ist 9. Und man hat eine kleine Aufwärmung, Dehnung am Ende fürs Cooldown. Ja, da hat man dann 15 Minuten. Und damit kann man wirklich viel machen. Also nehmen wir mal Liegestütze. Mach mal 1 Minute straight von Liegestützen, so schnell du kannst. Und dann mach 1 Minute von Squats, so schnell du kannst. Und dann mach 1 Minute von so umgekehrtes Bankdrücken für deinen Rücken, so lang für 1 Minute. Und dann mach das 3-mal. Hast du ein anständiges Workout. Und das bringt dich schon relativ weit. Da sind es schon sehr gute Optionen für Leute, die sehr wenig Zeit haben und nicht zum Studio gehen wollen. Also es ist, glaube ich, komplett unnötig als Anfänger, glaube ich. Und auch wenn man Gewichtstraining machen will und so, das finde ich komplett okay und toll, wenn Leute solche Sachen machen wollen. Aber das Körpergewichtübung ist wirklich eine sehr gute Vorbereitung dafür und Zusatz zu diesen Sachen. Also wenn man Gewichttraining macht oder Kettlebell Training und so Sachen, diese Basisprogramme wie Prep-Programm, Bodyweight Training 2.0 und so, oder das neue Programm in das 15 Jahre, das Bursary Edition, hält dich gesund, damit du gute Bewegungsqualität hast und eine gute Gelenkausrichtung hast.
Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du jetzt über den Tag verteilt trainierst, mit zum Teil auch kleinen Einheiten, ohne ans Muskelversagen zu gehen. Du trainierst mit einer Intensität, wo du eigentlich vielleicht 10 Wiederholungen schaffen würdest. Wie viele Wiederholungen machst du? Also wo hörst du auf vor dem Muskelversagen?
Letztes Mal, als wir gesprochen haben, habe ich ja erst damit so angefangen. Und da habe ich davon gesprochen, dass meine Anzahl von Wiederholungen sehr niedrig war. Was ich da gemacht habe, ich wollte einfach das Volumen aufbauen. Und ich habe anstatt die Anzahl von Wiederholungen pro Satz zu erhöhen, habe ich einfach die Anzahl von Sätze durch den Tag und durch die Woche erhöht. Das habe ich dann für mehrere Monate gemacht. Ich musste eine kleine Pause nehmen, aber jetzt habe ich wieder angefangen. Aber meine Stresstoleranz und Arbeitsfähigkeit ist immer noch relativ gut. Ich werde jetzt nicht mehr als 60 Sätze am Tag machen. Und jetzt fange ich auch an, öfters eine höhere Anzahl von Wiederholungen zu benutzen. Also benutze normalerweise zwischen 4 und 20 Wiederholungen. das ist dann auch so eine Sache, wo ich meine Meinung verändert habe. Ich war früher sehr, hey, also diese Anzahl von Wiederholungen sind für das und dann von 6 bis 8 ist das und jetzt, also ich finde, das ist alles ein bisschen, das ist Quatsch. Vielleicht für maximale Kraft sind schon harte Wiederholungen unter 5 am besten, aber wenn es zu Muskelaufbau und allgemeine Kraft und Fitness geht, dann funktioniert alles wahrscheinlich bis zu 30 Wiederholungen und und 30 ist jetzt auch nicht, it's not a magic number. Bodybuilders benutzen ja Wiederholungenanzahlen, die relativ hoch sind. So 12 bis 15 Wiederholungen. Und ich spiele jetzt auch damit drum, dass ich mehr Wiederholungen mache. So, ich versuche 12 bis 15 zu machen, aber ich schaffe es eigentlich gar nicht. Eigentlich, was ich jetzt für mein Krafttraining mache, ich benutze einfachere Übungen und ich benutze Bänder und solche Sachen, damit ich vielleicht Sätze von 12 machen kann.
Ich finde, es ist vom Kopf her viel anstrengender, in den Bereich zu gehen, 15 Wiederholungen aufwärts, versus ich nehme ein schwereres Gewicht und bleib im niedrigeren Bereich.
Ja, es ist einfacher. Aber ich finde, da ist das zu vermischen. Ja, da sind Vorteile von allem. Manchmal mache ich niedrige Anzahlen mit langen Pausen, manchmal kurze Pausen, manchmal Sätze von 15 mit sehr wenig, 20 Sekunden Pause, manchmal längere Pausen und so weiter. Aber ich glaube, dass mehr so das Ausdauertraining, damit baut man immer noch sehr gut Muskeln auf. Das ist dann so, the glycogen stores in the water, die Muskeln füllen sich dann auch so auf mit with carbohydrates basically und Wasser. Aber das ist ja dann auch gut für die Ausdauer und circulation und your cardiovascular system. Und das unterstützt dann auch das Krafttraining. Weil dann, wenn du das Krafttraining machst, dann zwischen die Sätze zum Beispiel, dann erhöhst du dich viel schneller. Und du hast besser, you have better circulation. Und du bist natürlich, dann bist du da auch allgemein besser vorbereitet, einfach weil da mehr Variation ist in deinem Training. Macht Sinn.
Lass uns doch mal über das Warm-up reden. Gibt es ein gutes, schnelles Warm-up, das jeder machen kann?
Also was ich hauptsächlich benutze jetzt, ich finde, das funktioniert ganz gut, ist Marching in Place. Knie hochziehen, großer Armschwung, kann man für ein paar Minuten machen, 2-3 Minuten. Kommt drauf an, wie fit du bist. Und dann bist du schon ganz gut aufgewärmt, ganz Körper. Und das ist auch eine nutzvolle Bewegung für Koordination. Das ist ganz eine gute Sache. Aber zusätzlich Jogging in Place, in Platz rennen, mit den Knien so relativ niedrig, ganz, ganz locker. Öfters mache ich so 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, dann mache ich so 6-8 Mal, fast wie so Tabata, aber ganz locker. Skipping mache ich auch, das ist dann wie so Seilspringen. Ja, also ich habe das sehr gern für eine allgemeine, generelle Aufwärmung. Und was ich auch zusätzlich da gern habe, ist, dass es ist so ein bisschen plyometric. Weil wir wissen ja, die Leute, besonders als sie älter werden, wir sollen springen, ein bisschen springen üben. Und das fehlt öfters und das ist ein ganz einfacher Weg, so plyometric Arbeit in deinen Workout einzubauen. Es ist auch ganz gut für die Calves, your Achilles heels, your Achilles tendons und so, solche Sachen.
Also Waden, Achillessehne. Das heißt, springst du dann einfach beidbeinig von A nach B oder wie kann ich mir das vorstellen?
Beim Rennen ist ja auch ein bisschen plyometric. Wenn man rennt, da ist eine Phase, wo man flieht. Beide Füße sind in der Luft, right? Da hat man eine Flugphase, you're leaving the ground. Und natürlich deswegen laufen oder rennen macht die Knöchel härter. Das kann man auch im Platz machen und ich baue das in meine Warm-ups rein. Aber zusätzlich dann für meine Workouts trainiere ich Plyometrics und das sind dann einfach verschiedene Springübungen. Das kann alles sein eigentlich, das kann einfach auf 2 Beine bisschen ganz locker hoch und runter springen, muss jetzt nichts übertreiben, außer du bist jung und sehr athletisch, also für normale Leute, die vielleicht like 40 oder 50 sind, du musst jetzt, you know, you can just hold on to something und ein bisschen hoch und runter springen für eine Minute, Pause machen, nochmal machen, right? Jumping and landing. Du kannst es Seite zu Seite machen, hin und her springen. Ein sehr, sehr guter Weg ist einfach ein bisschen laufen. Und es muss jetzt nicht dauerhaft laufen, dass du 5 Kilometer läufst, aber es muss ja gar nicht jetzt Sprinten sein. Also nimm einfach eine 100 Meter Strecke und Lauf, nicht gehen, aber laufen, like jog or run, ein bisschen schneller, als du normalerweise rennen würdest. Und dann zurückgehen und dann nochmal machen. Das ist eine nutzvolle Fähigkeit, die wir trainieren sollten, finde ich. Das nicht damit du dann 50 bist oder sowas, du kannst nicht mehr rennen. Oder 60. So. Das sind ja 70-Jährige und die können immer noch sprinten.
Ja, ist auch eine Fähigkeit, die wir bewusst trainieren dürfen, damit sie bleibt. Und klar, kann auch wiederkommen, aber wir dürfen es halt praktizieren. Gibt es eine Übung vielleicht noch, die du für massiv unterschätzt hältst?
Ich würde sagen Ausfallschritte. Nicht, dass Ausfallschritte unterschätzt sind, aber könnte ich nur eine Übung machen, dann wäre es wahrscheinlich Ausfallschritte. Ausfallschritte in unterschiedliche Direktionen, like nach vorne, nach hinten, zur Seite. Weil das sind halt riesige Schritte, die trainieren deine ganze Beine. Also alle Muskeln werden da gut trainiert. Deine Hüftbeuger werden gedehnt und gestärkt. Also mit solche langen Ausfallschritte ist dann auch gut für deine Körperhaltung, besonders wenn du am ganzen Tag am Sitzen bist. Also was ist denn eigentlich Sprint? Da nimmt man ja riesige Schritte. Da braucht man ja auch viel Beweglichkeit. Und was man mit älteren Leuten sieht, ist, dass die nehmen ganz kleine Schritte. Die können nicht mehr große Schritte nehmen. Also dann Ausfallschritte, große Schritte in alle Direktionen nehmen zu können, ist eine sehr athletische Sache. Und du benutzt Ausfallschritte für die Wechselungen zwischen kniende und stehende Positionen.
In deinem Buch räumst du mit einigen Mythen auf. Welcher Irrtum begegnet dir heute noch am häufigsten, auch nach 15 Jahren?
Also es ist schon viel besser geworden, als ich das Buch zuerst geschrieben habe. Also ich glaube, Fitness hat große Fortschritte genommen. Aber das größte Mythos ist wahrscheinlich, dass man sich wirklich anstrengen muss, um Ergebnisse zu bekommen, besonders am Anfang. Du musst halt wirklich hardcore trainieren. Und ich glaube, das ist wirklich besonders für Anfänger ein sehr, sehr wichtiger Platz für einfache Sachen zu machen. Und die Intensität muss nicht sehr hoch sein. Du brauchst einfach die Wiederholung und die Consistency. Du musst einfach dranbleiben. Jetzt nicht für ein paar Wochen oder Monate, aber you know, decades. Du wirst es dein ganzes Leben machen. Es sollte Spaß machen, hoffentlich. Du solltest dich nicht für tagelang danach bestraft fühlen mit Muskelkater. Und du hast natürlich auch viele andere Sachen, die du wahrscheinlich machen musst. Wie du musst dich über deine Familie kümmern, musst arbeiten. Also wirst du nicht die ganze Zeit müde sein. Ich finde Intensität und like the hardcore, balls to the wall, never quit und so weiter. Never quit, ja schon, aber ich meine sehr langfristig weiter trainieren. In meinem Buch geschrieben, dass wie wichtig Intensität ist und dass es der größte Fehler ist. Und das habe ich als junger Mann geschrieben. Wenn man 28 ist, dann kann man das noch immer noch machen. Das alles 100% so hart ist wie möglich. Aber ich war ja auch immer müde. Ich habe zu hart trainiert. Ich war in der Spezialeinheit, like everything was hardcore. I'm hardcore. Das war halt unnötig. Du hast mich auch vorher gefragt, was würde ich da verändern? Könnte ich 15 Jahre zurückgehen? Vielleicht würde ich die Geschichte da mit Intensität da vielleicht ein bisschen verändern. Ich will mein Glück nicht verändern, also ich würde vorsichtig sein.
Wann stößt Training mit dem eigenen Körpergewicht, also ohne irgendwelche Utensilien, an seine Grenzen? Und wann würdest du jemandem raten, mit Gewichten zu trainieren?
Ich glaube, das kommt natürlich auf deine Ziele drauf an. Wenn wir von Gewichten sprechen, wenn du schneller laufen willst, dann musst du natürlich laufen gehen. Oder wenn du in irgendeiner Sportart besser werden willst, dann musst du natürlich diese Sportart machen. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt hauptsächlich von Muskelaufbau. Es kommt darauf an, wenn du schon natürlicherweise ein großer Kerl bist, du wirst sehr gut mit Körpergewichtübungen, dann ist das öfters genug für Leute, weil du bist schon 100 Kilo und du machst Klimmzüge und bist ganz gut mit diesen Körpergewichtübungen. Du bist stark und vielleicht ist das dann genug für dich. Du bist 45 und hast keinen Bock, jetzt nicht auch zusätzlich Gewicht zu trainieren. Weil Gewichttraining ist auch, es macht Spaß, aber die Kosten sind wirklich viel höher, als man, glaube ich, älter wird. Da merke ich, so eine Langhantel auf den Rücken zu stellen und dann Ausfallschritte und Kniebeugen und Overhead Press oder was immer zu machen, da bin ich wirklich müde. Das ist ein anderes Gefühl. Also die Kosten sind höher. Aber ich würde sagen, wenn du vielleicht bist du ein dünner Kerl und du willst einfach mehr Muskel aufbauen und du hast es bis jetzt mit Calisthenics oder Bodyweight Workouts noch nicht geschafft. Natürlich viel hat damit zu tun, dass du genug isst. Also das muss ja von irgendwo herkommen. Und das war auch ein Fehler, das ich für viele Jahre gemacht habe. Ich habe sehr hart trainiert und es war dann eigentlich nur nach der Luftwaffe. Also eins, ich habe aufgehört mit dem Rennen und Schwimmen, weil ich war nicht mehr in der Spezialeinheit. Und da sind sofort meine Beine viel stärker geworden. Aber ich habe auch Gewicht gehoben. Aber ich musste einfach viel mehr essen. Da habe ich angefangen, 5.000 bis 6.000 Kalorien zu essen am Tag. Und da habe ich endlich angefangen, Gewicht, I got heavy. Und es macht Sinn, es muss ja irgendwo herkommen. Es ist nicht, it's not magic. Du musst die Kalorien einnehmen. Das gilt natürlich auch für Bodyweight Exercises und Calisthenics. Wenn du größer werden willst, du musst essen. Du musst viel Eiweiß essen. Es kann auch ein bisschen teuer werden, weil ich würde vorschlagen, so viel Fleisch zu essen wie möglich. Wenn du Veganer bist oder sowas, dann musst du irgendwie einen anderen Weg, dein Eiweiß und Fett hinkriegen. Mit Gewicht heben, da wirst du schon größer als mit nur Calisthenics und Bodyweight Exercise. Also wenn du so viel Muskel haben willst wie möglich, dann solltest du Gewicht erheben und so viel essen wie möglich. Gleiche, was ich halt dann auch selber für viele Jahre gemacht habe, ist, ich habe zusätzlich mein Körpergewicht-Training gemacht. Das ganz einfache Zeug, fast so like Jane Fonda-Type, einfache Bodenbewegungen, damit ich relativ athletisch bleibe. Und das funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, da sind jetzt nicht viele Leute, die so über 40 sind, die wahrscheinlich, außer die haben wirklich viel Zeit und die sind sehr motiviert, dass die wirklich Gewichte brauchen, um einen guten Körper aufzubauen. Aber viele Leute genießen es. Und dann, wenn das der Fall ist, dann sollten sie es machen.
Nehmen wir mal an, du hast irgendwo eine Überlastung. Vielleicht tut irgendwas weh. Kommt ja vor, kennst du wahrscheinlich auch. Nehmen wir Beispiel Ellenbogen, treten Schmerzen auf. Wie gehst du damit um? Was machst du persönlich, wenn du irgendwo so eine Überlastung hast oder Schmerzen?
Also ich muss da unterschiedliche Übungsvariationen benutzen. Würde ich Maschinen benutzen, würde ich halt natürlich weniger Gewicht benutzen. Benutze keine Maschinen, also da muss ich einfach einfachere Bewegungsvariationen benutzen, die leichter sind und die mein Gelenk oder was immer da wehtut, nicht weiter verletzt. Und ab und zu gehe ich auch zu Physical Therapy, damit ich sicher machen kann, also was ist es? I just get a good assessment und Ideen, was ich da zusätzlich machen kann. Die geben mir dann auch manchmal Übungen. Normalerweise kenne ich die ganzen Übungen, aber ich benutze nicht. Ja, und dann gehe ich nach Hause und ich trainiere halt spezifisch diese Sachen. Hatte ich mit meinem unteren Rücken auf der rechten Seite, das ist auch dann von der Luftwaffe, und da habe ich ja mit der Wirbelsäule, I actually get disability for my spine, für meine Wirbelsäule. Ich habe compressed discs in the lumbar spine and the cervical spine. Das hat dann geholfen. Für meinen Ellbogen hatte ich auch zuletzt Zeit etwas. Ich habe vor 6 Monaten oder sowas ein Muscle-Up versucht und sofort habe ich gedacht, ich bin der Calisthenics-Kerl, ich habe viel ohne Geräte geschrieben, ich mache jetzt ein Muscle-Up und habe sofort meinen Ellbogen verletzt. Ich habe dann vor kurzer Zeit eine Pause gemacht, habe ich ja gesagt, für ich weiß nicht, 4 bis 6 Wochen und ich habe mich aufs Rennen konzentriert und mehr Dehnung und so. Und jetzt muss ich für Schiebübungen, Ziehübungen sind okay, aber Schiebübungen muss ich einfach andere Variationen benutzen, die nicht wehtun. You have to adapt and try. Man muss einfach unterschiedliche Sachen probieren. Es ist wie in der Luftwaffe, like wenn ein Radio nicht funktioniert, dann und du probierst etwas und es funktioniert nicht, dann musst du ja etwas anderes ausprobieren.
Drum, der Schmerz ist ein Signal, ich kann dann drumherum trainieren. Und das mit dem Muscle-Up übrigens, als ich den trainiert habe, hatte ich mir auch im Ellenbogen eine Überlastung geholt. Ich glaube, das ist bei der Übung gar nicht so unwahrscheinlich. Ich glaube, 8 Wochen habe ich dann keinen Muscle-Up mehr gemacht, die Ellenbogen entlastet, drumherum trainiert. Und nachher ging es dann auch. Problem ist ja wirklich immer, dass die Muskulatur, alles passt sich schnell an und die Sehnengelenke, das kostet halt Zeit. Ne? Trotzdem bist du jetzt 48, du gehst auf die 49 zu, bist in besserer Form als die meisten 20- oder 30-Jährigen da draußen. Wie stellst du dir, wenn wir mal nach vorne schauen, wie stellst du dir deine Fitness mit 60 oder mit 70 vor?
Ich will ganz einfache Sachen gut machen können. Ist mir egal jetzt, ob ich Muscle-Ups machen kann oder ich will mich ganz gut hoch und runter vom Boden wechseln können. Ich würde gerne immer noch gut rennen können und allgemein eine gute Vorbereitung zu haben, dass, sag mal, dass ich irgendetwas neu lernen will, dass ich dafür noch fit genug bin und vorbereitet bin. Allgemein gut vorbereitet zu sein, ohne dass ich zu spezialisiert bin. Yeah, nothing special. Ich will einfach ganz normale Sachen machen können, ohne riesige Schmerzen oder Effort.
Resoniert mit mir auch. Und eine Sache, die du immer gerne sagst, ist Consistency is King, also dranbleiben ist der König. Da würde mich mal interessieren, was machst du an Tagen, und bestimmt kennst du die auch, an denen du gar keine Lust hast?
Ja, also ich habe halt viele verschiedene Workouts, wo ich meine Workouts an meine Motivation oder meine Situation anpassen kann. Und vielleicht gehe ich einfach spazieren und dehne mich oder irgend sowas. Aber ja, sehr einfache Sachen sind eigentlich sehr wertvoll, wenn sie die richtigen Sachen sind. Für das Prep-Programm zum Beispiel, wo ich auf dem Boden liege und ich mache einfache Bewegungen, um meine Schulter, Wirbelsäule und Hüftgelenke zu trainieren, zu verbessern. Dafür brauche ich nicht viel Zeit und Energie. Einen normalen Job, wo ich jetzt irgendwo im Büro mit anderen Leuten rumsitze. Also I sit around und ich spiele mit Übungen den ganzen Tag und manchmal weniger, manchmal mehr. 2-3 Mal in der Woche mache ich die Workouts, die schon in der App sind, und ich folge halt dann auch diese Workouts. Oder ich mache ein Workout, das für die App kreiert wird. Also ich schreibe es auf, dann mache ich die Workouts selber mindestens einmal, manchmal 2 Mal, dann schicke ich sie zur Editor, er baut es auf, dann mache ich es nochmal und dann geht es in die App rein.
Die App findet man, glaube ich, auf marklauren.com, ne? Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes.
Ja, und die alle App-Stores eigentlich so, Google und iOS.
Das Buch heißt Fit ohne Geräte, trainieren mit dem eigenen Körpergewicht. Auch das verlinke ich nochmal. Du hattest eben den Begriff hat es Wert gesprochen. Du hast ja auch ein Tattoo mit der Frage, ja. What is value? Was steckt dahinter, hinter dieser Philosophie?
Ja, Fitness. Über was geht's da eigentlich? Und das war ja natürlich eine wichtige Frage. Wenn ich versuche, ein Fitness-Expert zu sein, dann muss ich eine gute Definition haben für, was ist Fitness und worüber es geht. Und da habe ich ja auch davon gesprochen. Also man muss einfache Sachen verstehen. Also bei einfach meine ich Sachen, die immer benutzt werden, fundamentale, grundlegende Sachen verstehen. Und einer von diesen Sachen ist, sein eigenes Verhalten zu verstehen und wie sich sein Verhalten entwickelt. Ich glaube, das ist ein Prozess dafür. Ein Teil dieses Prozesses sind deine Emotionen. Emotionen sind Signale und die beeinflussen dein Verhalten und deine your habits. What is value? Ich finde, value ist emotional. Also Wert ist emotional. Es hat Wert, weil, because you care about it, obviously. Auch für Geld, also du hast eine emotionale Verbindung mit Geld. Natürlich, weil die Sachen, die du brauchst, also alles, womit wir verbunden sind, ist emotional. Wir haben emotionale Verbindungen. Also Wert ist emotional, aber wir werden ja auch öfters emotional mit nutzlosen Sachen verbunden. Also für mich, ich habe ja gesagt, also es geht über das Überleben, es geht über Effizienz. Was ist notwendig, was ist nicht notwendig, was ist Wert? Also, und das ist dann öfters durch unsere Emotionen entschieden. Aber unsere Emotionen sind nicht immer halt 100% richtig. Und das ist dann das ganze Denken mit einer Frage da, like, what is value?
Marc, was für eine Reise wieder. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und jetzt hast du das letzte Wort. Stell dir vor, du kannst auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Was steht da?
Ja, also zuerst mal danke. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche, dass alle Leute gesund und glücklich leben können und dass sie ein bisschen Wert von unserem Gespräch gefunden haben. Und wenn sie vielleicht Kontakt mit mir haben wollen, dann wir haben eine Newsletter auf marklauren.com und da schicken wir auch immer freie Workouts raus und so weiter. Aber ja, ich hoffe, dass Leute gesund und glücklich leben können und dass alle einen guten Tag haben.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.